Jedes Jahr im November knallt es heftig zum hinduistischen Lichtfest in Indien. Es leuchtet auch buntes Feuerwerk am Himmel. Aber die dynamitartigen Stangen, die bei der Explosion ein so tiefes Geräusch erzeugen, dass die Bauchdecke vibriert, sind noch beliebter. Wenn man auf dem Mond sitzt, so erzählen viele Inder gerne, kann man Europa und die USA auf der Erdoberfläche sehen. Indien aber ist dunkel. Doch man kann es laut und deutlich hören.
Indien strahlt, wo die Atomindustrie noch eine Zukunft hat. Ein Feature von Dominik Müller.
Big story developing today. It's the second grid collapse within 24 hours. Half of India is without power as we speak.
Das ist die Nachricht von heute. Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden ist das Stromnetz zusammengebrochen. Während wir das berichten, ist die Hälfte Indiens ohne Energieversorgung.
Am 31. Juli 2012 kam es, wie schon am Vortag, zu einem der größten Stromausfälle in Indien. Und das in der heißesten Jahreszeit, in der das Thermometer auf über 40 Grad im Schatten klettert. Klimaanlagen und Ventilatoren kühlten nicht mehr, hunderte Züge blieben liegen, die U-Bahn in Delhi steckte im Tunnel, in den Operationssälen mussten Ärzte mit Hilfe von Notstromaggregaten arbeiten und die Leuchtreklamen in den Großstädten fielen aus. 500 Millionen Menschen in Nord- und Ostindien waren ohne Strom. Die Netze in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten brachen zusammen, weil sie durch eine zu hohe Nachfrage überlastet waren. Ausfälle wegen Engpässen in der Versorgung und dem maroden Leitungsnetz sind keine Seltenheit.
In vielen ländlichen Regionen und Kleinstädten gibt es Strom nur zu bestimmten, festgelegten Tageszeiten. 40% der indischen Haushalte müssen ganz ohne Stromnetz auskommen. Gleichzeitig wächst der Bedarf dramatisch an. Die am westlichen Konsummodell orientierte Mittelschicht, etwa 200 bis 300 Millionen der 1,2 Milliarden Inder, kauft immer mehr elektrische Haushaltsgeräte und vor allem stromfressende Klimaanlagen.
Die Engpässe sollen überwunden und die Stromproduktion erhöht werden, kündigte Manmohan Singh, Indiens Ministerpräsident, wenige Wochen nach der Atomkatastrophe in Fukushima bei einem Staatsbesuch von Angela Merkel an. Vor allem mit Hilfe der Atomenergie.
Nuclear energy today accounts for only about 3% of total energy generated in our system.
Atomstrom macht heute nur 3% der produzierten Energie in Indien aus. Das sind weniger als 5000 Megawatt. Wir wollen diese Energieproduktion bis zum Jahr 2020 auf 20.000 Megawatt steigern.
Insgesamt will die Regierung die Energieproduktion vervierfachen und die Nuklearenergie soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Bis 2032 sollen 63.000 Megawatt, bis 2050 sogar 250.000 Megawatt Atomstrom ins indische Netz gespeist werden. Mehr als der gesamte Strom, der heute in Indien produziert wird.
Im Süden der Hauptstadt Neu-Delhi steht das Habitat Center, ein Bürokomplex, der in den 90er Jahren als städtisches Designprojekt erbaut wurde. Tag und Nacht bewacht von einem Sicherheitsdienst, der nur handverlesene Besucher einlässt, haben sich zahlreiche Organisationen und Interessenverbände niedergelassen. Besonders stark frequentiert, auch von ausländischen Gästen, ist das Institut für Energieressourcen, TERI. Geleitet wird es von Rajendra Pachauri, dem Vorsitzenden des Weltklimarates. TERI berät auch den indischen Premierminister in Klimafragen. Dafür ist Prodipto Ghosh zuständig, der zuvor schon für zahlreiche UN-Organisationen, die Weltbank und die Internationale Atomaufsichtsbehörde gearbeitet hat.
We have to move to renewables and nuclear.
Wir müssen hin zu erneuerbaren Energien und Atomstrom.
Ich möchte wissen, ob er die Nuklearenergie nicht auch als gefährlich erachte.
There are, of course, perceptions in Germany, perceptions in Europe.
Das sind natürlich Auffassungen aus Deutschland und dem alten Europa, die von den Unfällen in Tschernobyl, Harrisburg und Fukushima herrühren. Aber die Erfahrungen, die seit den 50er Jahren mit dem Betrieb der ersten kommerziellen Reaktoren gemacht wurden, sind doch insgesamt von Erfolg geprägt. Wenn man die vielen Milliarden Megawattstunden, die seitdem generiert worden sind, mit den Risiken ins Verhältnis setzt, zum Beispiel den verlorenen Lebensjahren, der Anzahl der Unfälle, den Auswirkungen auf die Gesundheit, dann kommt die Nuklearenergie doch viel besser weg als jede konventionelle Form der Energieerzeugung. Historisch verbrieft, seit 60 Jahren, ist doch, dass der Atomstrom weniger Risiken birgt, als Menschen annehmen.
Government of India also clubs nuclear energy often with the renewable energies and green alternatives. But it is evidently not.
Die indische Regierung packt Atomstrom, erneuerbare Energien und grüne Alternativen oft zusammen. Aber das ist nachweislich falsch.
Kumar Sundaram ist Politologe und arbeitet für die Vereinigung für nukleare Abrüstung und Frieden in Neu-Delhi, die sich seit einigen Jahren auch mit den Auswirkungen der zivilen Nukleartechnologie beschäftigt. Das an einer Hauptstraße gelegene Büro teilt sich Kumar Sundaram mit knapp einem Dutzend anderer Initiativen. Sein Schreibtisch, von dem aus er eine der gefragtesten Internetseiten der Anti-AKW-Bewegung in Indien bestückt, liegt voller Magazine, Bücher, Flugblätter, ausgeschnittener Zeitungsartikel und Studien, viele davon aus dem Ausland. Er spricht fließend Japanisch, Englisch und Hindi. Seit 10 Jahren engagiert er sich gegen die zivile und militärische Nutzung der Atomkraft. Um 5 Uhr morgens, bevor die Straßen Delhis in der Hauptverkehrszeit völlig verstopft sind, fahren Kumar Sundaram und ich ins 200 Kilometer entfernte Gorakhpur im benachbarten Bundesstaat Haryana. 4 mit Urandioxid betriebene Schwerwasserdruckreaktoren mit einer Gesamtleistung von 2800 Megawatt will die indische Regierung hier mit Hilfe von einheimischen Konzernen errichten. Dafür sollen 3 Dörfer verschwinden und etwa 40.000 Menschen umgesiedelt werden. Das Land ist fruchtbar und die Bauern sind vergleichsweise wohlhabend. Als sie 2009 von den Plänen der Regierung erfuhren, waren sie die Ersten, die protestierten. Sie hielten eine Dauermahnwache vor dem Gebäude der Bezirksverwaltung ab und weigerten sich zunächst, ihr Land zu verkaufen. Als dann im Sommer 2012 die Anhörung zum Umweltverträglichkeitsgutachten der Regierung stattfand, eskalierte die Situation.
Zusammen mit unabhängigen Experten und Umweltaktivisten war ich auf der Anhörung zum Umweltgutachten der Regierung in Gorakhpur. Wir haben jede Behauptung der Amtsleute in Frage gestellt. Und sie haben immer wieder darauf bestanden, dass alles ganz sicher sei. Die Dorfbewohner haben alles aufmerksam mitverfolgt. Anstatt Rede und Antwort zu stehen, haben die Regierungsleute schließlich einen Arzt aus dem Dorf präsentiert. Ich bin Mediziner, sagte er, und deshalb könne er allen versichern, dass dieses Atomkraftwerk sicher sei.
So this was all an orchestrated event, but the villagers had so much of resentment that they started shouting slogans and all.
Diese Inszenierung war dann zu viel und die Leute fingen an, Parolen zu rufen. 8.000 bis 9.000 Bauern waren da aus der ganzen Umgebung. Es kam zu keiner Gewalt, aber die schiere Menge und Lautstärke veranlasste die Beamten, die Anhörung nach nur einer halben Stunde abzubrechen. Anschließend behaupteten sie in ihrem Bericht, das Treffen sei ein großer Erfolg gewesen und sie hätten alle Fragen zur Zufriedenheit der Teilnehmer beantworten können. Alle Bedenken seien ausgeräumt. Am nächsten Tag kamen Verwaltungsbeamte in Begleitung mehrerer Polizeieinheiten und verkündeten, dass die Bauern nun die Kompensationszahlungen für ihre Äcker abholen könnten. All das geschehe nach Recht und Gesetz und im öffentlichen Interesse. Die Polizei blieb noch mehrere Tage und umstellte Gorakhpur und 2 angrenzende Dörfer, denn es war klar, dass es Proteste geben würde.
Wir Frauen standen ganz vorne. Wir hatten uns Knüppel, Hacken, Spaten und Forken geschnappt. Alles, was wir kriegen konnten. Wir standen vor der Polizeikette. Dann haben sie sich zurückgezogen.
Die Beamten waren zwar außer Sichtweite, aber die Dörfer blieben für knapp eine Woche hermetisch abgeriegelt, erzählt man mir.
Die Frauen habe man vorgeschickt, um den Polizeibeamten den Einsatz brutaler Gewalt in aller Öffentlichkeit zu erschweren. Subesh Kumari ist die Schwiegertochter von Mangal Singh. Die Großfamilie, 10 Erwachsene und mehr als doppelt so viele Kinder, teilt sich 7 Hektar Ackerland mit weiteren 3 Großfamilien der Brüder von Mangal Singh. Sie bauen Mais, Weizen, Baumwolle, Zuckerrohr, Reis und Viehfutter an. Mangal Singh ist 62 Jahre alt.
Wir leben hier seit vielen Generationen. Früher hatten wir nur Lehmhäuser, aber weil wir so viel gearbeitet haben, konnten wir uns dieses große Haus bauen.
Das Steinhaus mit Garage und Scheune fällt neben den meisten eher bescheidenen Nachbargehöften auf. Mangal Singh führt mich in die Scheune. Sie ist bis zur Decke mit frisch geernteter Baumwolle gefüllt. Es ist die vorletzte Ernte. Nach der nächsten, der letzten, soll der Bau des Atomkraftwerkes beginnen. Der hagere, von der schweren Arbeit gezeichnete Mann ist aufgewühlt und sein Sohn hilft ihm, wenn er nicht mehr weiter weiß.
Ursprünglich wollten wir das Land behalten, egal welche Summe uns die Regierung bieten würde. Aber dann fingen einige an, ihr Land zu verkaufen. Viele standen unter Druck. Zuerst verkauften einige Bauern ihr Ödland. Und dann kamen die Bauern dran, die Schulden hatten. Die Bankangestellten sind zu ihnen hingefahren und haben sie regelrecht erpresst. Wenn ihr eure Schulden nicht bezahlt, wird das Land einfach konfisziert. Immer mehr von uns haben dann verkauft. Denn niemand wollte der Letzte sein, der dann vielleicht ohne Kompensation enteignet wird. Aber einige Farmer geben ihr Land noch immer nicht auf.
Nur 18 der insgesamt 600 Hektar Land sind noch nicht verkauft. Mangal Singh beteuert, dass auch er nicht verkaufen wollte. Doch seine 3 Brüder, mit denen er sich das Land teilt, haben ihn überstimmt. Aber sie seien betrogen worden, sagt Mangal Singh. Statt der ursprünglich versprochenen Summe von umgerechnet 140.000 Euro pro Hektar haben sie nur 80.000 erhalten. Das ist immer noch eine beachtliche Summe für indische Verhältnisse. Die vielen landlosen Arbeiter, die aus Gorakhpur vertrieben werden, erhalten im Gegensatz zu den Bauern überhaupt keine Entschädigung. Subesh Kumari fürchtet sich vor dem sozialen Abstieg.
Land ist doch das Einzige, was wir haben. Davon können wir gut leben. Wenn wir es verlieren, dann haben wir nichts mehr, um uns selbst zu versorgen. Dann sind wir irgendwann gezwungen, Tagelöhner zu werden.
Der Traum von der zivilen Atomenergie in Indien ist schon viele Jahrzehnte alt. Schon bald nach der Unabhängigkeit wurden die Weichen dafür gestellt, erzählt mir Kumar Sundaram.
In India post-independence, there was always an aura of mystery and respect towards nuclear science.
Im unabhängigen Indien umrankte die Nuklearwissenschaft ein glorreicher Mythos. Ihr wurde viel Respekt entgegengebracht. Schon vor den ersten Wahlen rief der Premierminister Nehru die Behörde für Atomenergie ins Leben. 1947 erlangten wir unsere Unabhängigkeit. 1950 wurde die Verfassung verabschiedet, aber schon 1948 das Atomenergiegesetz. In einem gerade unabhängig gewordenen Land der Dritten Welt war der Traum von einer postkolonialen Gesellschaft, die sich im Namen der Entwicklung neue Technologien nutzbar machen muss, sehr stark ausgeprägt. Das führte zu einer Bewunderung für alles, was als wissenschaftlich daherkam und in der westlichen Welt anerkannt war. Das musste auch in Indien übernommen und eingeführt werden.
Heute produzieren 19 indische Reaktoren Atomstrom. 7 weitere sind geplant oder befinden sich im Bau. Es handelt sich fast ausschließlich um Schwerwasserreaktoren, die natürliches Uran ohne aufwendige Anreicherungsverfahren als Brennstoff nutzen können. Im Bau befindet sich außerdem ein Brutreaktor, der mit Hilfe von Thorium Strom herstellen kann. Da Indien selbst nur über beschränkte Uranvorkommen, aber über die weltweit größten Vorräte an diesem leicht abzubauenden Metall verfügt, will die indische Atombehörde diese Technologie ausbauen. Um das Thorium für die Energiegewinnung zu präparieren, braucht man allerdings angereichertes Uran, das in modernen Anlagen vorbereitet werden muss.
Wenn Indiens Premierminister Manmohan Singh in der Öffentlichkeit auftritt, wie hier vor dem indischen Unterhaus, gibt er sich von der Sicherheit des indischen Atomprogramms überzeugt.
As far as the present policies with regard to nuclear power is concerned,
unsere derzeitige Politik im Hinblick auf Atomkraft sollte in den Fragen der Sicherheit keine Kompromisse zulassen. Wir werden nichts tun, was die Sicherheit unserer Atomkraftwerke in Zweifel ziehen könnte. Wie mein Vorredner schon erwähnte, bei uns sind 19 Reaktoren in Betrieb und dort gab es noch nie einen Zwischenfall. Nach Fukushima habe ich eine Prüfung aller Reaktoren angeordnet. Und die Ergebnisse können alle auf der Internetseite unseres Atomkonzerns NPCIL nachlesen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen sind also ein offenes Buch.
1993 gab es einen großen Brand in einem von unseren Atomkraftwerken. Es kam beinahe zur Kernschmelze des Reaktors. Das hat das nukleare Establishment geängstigt. Das war im Narora-Atomkraftwerk in Uttar Pradesh, nicht weit von Aligarh.
Gopala Krishnan hat graumelierte Haare, trägt Anzug und Brille. Auch er gehört zum sogenannten nuklearen Establishment. Ende der 60er Jahre hat er in Berkeley, Kalifornien, über Kernenergietechnik promoviert und arbeitete anschließend für mehrere US-amerikanische Nuklearinstitute und die US-Atomenergiekommission. Nach seiner Rückkehr schaffte er es bis zum Direktor der indischen Atomregulierungsbehörde. Der Atomunfall in Uttar Pradesh, 130 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Neu-Delhi, war nicht der einzige, aber der bisher gefährlichste.
Es ist eine sehr dicht besiedelte Region. Es ist zwar nur ein 220 Megawatt Reaktor, aber es gab einen kompletten Stromausfall. Alle Systeme, auch die Notfallkühlung, versagten gleichzeitig.
And it was completely dark. It was happened in the middle of night at 1 o'clock or 2 o'clock at night, and
es passierte mitten in der Nacht. Es war völlig dunkel. Es gab kein Kühlwasser. Die Pumpen waren ausgefallen. Der Reaktor wurde immer heißer, aber kurz vor der Kernschmelze gaben die Arbeiter viel Borsäure hinein, sodass die Hitzeentwicklung etwas verlangsamt werden konnte. Wie durch eine göttliche Fügung konnten sie dann schließlich die Stromversorgung durch Dieselgeneratoren wiederherstellen. Wenn diese Situation für weitere 12 Stunden angedauert hätte, wäre es zur Kernschmelze gekommen und Radioaktivität wäre in die Atmosphäre gelangt. Dann hätten mehrere 10.000 Menschen aus der näheren Umgebung evakuiert werden müssen. Es gibt zwar Evakuierungspläne, die sich gut anhören, aber in der Praxis, bei dem Zustand unserer Straßen und Eisenbahnen, wäre das auch heute noch ein schwieriges Unterfangen. Die Menschen wären nur sehr langsam vorangekommen und wären einer Überdosis an Strahlung ausgesetzt gewesen. Dieser Unfall ereignete sich, als ich Mitglied der indischen Atomaufsichtsbehörde war. Und wie es das Schicksal wollte, wurde ich innerhalb weniger Monate zum Vorsitzenden befördert.
But I think there is a small danger.
Ich denke, es gibt nur eine kleine Gefahr.
How small is it? It's very hard to evaluate, but it's so small that one shouldn't worry about. This I'm completely sure of.
Wie klein, das ist schwer auszumachen. Aber sie ist so gering, dass man sich keine Sorgen machen sollte. Davon bin ich völlig überzeugt.
Ramamurthy Rajarachman ist emeritierter Professor für theoretische Physik. Auch er hat in den USA studiert, dort und an verschiedenen indischen Universitäten gelehrt. Seit einigen Jahren sitzt Ramamurthy Rajarachman im Beirat des renommierten US-Magazins Bulletin of Atomic Scientists, dem Mitteilungsblatt der Atomwissenschaftler, das 1945 unter anderem von Albert Einstein gegründet worden war. Rajarachman befürwortet nukleare Abrüstung und ist einer der vehementesten Verfechter ihrer zivilen Nutzung.
Man kann die radioaktive Strahlung innerhalb und außerhalb eines Kernkraftwerkes in Sievert, der entsprechenden Maßeinheit, mit der durchschnittlichen Strahlung vergleichen, die immer da ist. oder mit der Extrastrahlung, der man bei einem Flug ausgesetzt ist. Denn dort ist man nicht mehr von der Atmosphäre geschützt. Und diese Strahlungsdosen sind viel höher als die eines normal funktionierenden Kernkraftwerkes in der Nachbarschaft. Ein Unfall wie in Fukushima ist natürlich etwas anderes. Das sollten wir auseinanderhalten. Im Normalbetrieb sind die indischen Reaktoren sicher, wie die meisten in der Welt.
In their neighborhood or in the villages around them.
Eine Liste von Greenpeace zählt 16 Unfälle in indischen Atomkraftwerken auf, bei denen schweres Wasser in die Umwelt gelangte, es zu Bränden kam und Arbeiter verseucht wurden. Dabei geht die Umweltorganisation von einer großen Dunkelziffer aus.
Denn die Atomwirtschaft in Indien und die Sicherheit der Anlagen ist alles andere als ein offenes Buch, wie der indische Premierminister Manmohan Singh behauptet. Sie unterliegen vielmehr seit jeher größter Geheimhaltung. Gopalakrishnan ist der gefragteste kritische Atomexperte bei den indischen Medien. Kein Wunder, dass er als Vorsitzender der Atomaufsichtsbehörde keine zweite Amtszeit zugebilligt bekam. Zu dringlich hatte er darauf bestanden, die Sicherheitsmängel in indischen Atomanlagen zu beheben und die Mängelstudien offen zu behandeln. Bis heute, sagt er mir, habe sich an der intransparenten Verwaltungsstruktur der staatlichen Atomwirtschaft nichts geändert. Das zivile Atomprogramm untersteht direkt dem Premierminister.
The current Prime Minister, the immediately previous Prime Minister, all these people, they are more anxious about national development.
Der amtierende Premierminister und sein unmittelbarer Vorgänger, all diese Leute, sie sind sehr besorgt um die nationale Entwicklung. Jeder Bericht einer Regulierungsbehörde, der den Betrieb einer Anlage einschränkt oder ihre vorübergehende Schließung fordert, ist ihnen ein Graus. Die Tatsache, dass eine unabhängige Regulierung der Sicherheit der Atomanlagen zuträglich ist, wird weder von der Regierung noch von den Betreibern verstanden. Und es stimmt mich traurig zu sagen, dass auch die Atomregulierungsbehörde selbst sich nicht für eine unabhängige Berichterstattung einsetzt. Darin liegt das Problem.
Der indische Brennstoffkreislauf produziert bisher zwar kleine Mengen, dafür aber hochradioaktiven Müll, der entgelagert werden muss, sagt Gopalakrishnan. In Indien ist, wie überall auf der Welt, noch kein adäquates Endlager gefunden worden.
The Indo-US nuke deal has been placed in the fast track and in all probability is likely to be tied up as early as September.
And in fact, indications are that the Prime Minister Manmohan Singh will travel to the US in September to meet President Bush to wrap up the contentious deal.
Als Meilenstein für den Ausbau des indischen Atomprogramms galt 2005 die Unterzeichnung des US-indischen Nuklearabkommens zwischen George W. Bush und Manmohan Singh. In den 70er und 90er Jahren führte Indien unterirdische Atomwaffentests durch und bis heute weigert sich Indien, den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen. Jeder Nuklearhandel mit Indien war bis zur Unterzeichnung tabu.
Any amendments. Effectively, this will be the final call on the Indo-US nuke deal.
Die USA wollten mit dem Abkommen Indien an den Westen binden und neue Absatzmärkte für Atomtechnologie erschließen. Indien wollte seine Energieversorgung ausbauen und endlich anerkannter Partner im Club der Atommächte werden. Gopalakrishnan, der ehemalige Leiter der indischen Atomaufsichtsbehörde, sieht die indische Öffentlichkeit betrogen. Denn das Nuklearabkommen mit den USA sollte Indien auch Zugang zu einer effektiveren und eigenständigen Entwicklung der heimischen Atomindustrie verschaffen, mit Hilfe westlicher Technologien, mit denen allerdings auch kernwaffenfähiges Plutonium produziert werden kann.
Der amtierende Premierminister hat dem indischen Parlament versprochen, dass die Beschränkungen für moderne Wiederaufbereitungs- und Anreicherungsanlagen aufgehoben und diese nach Indien kommen werden. Aber genau das wird nicht passieren. Bereits 2011 verabschiedete die Nuclear Suppliers Group, die Gruppe der Kernmaterialliefer-Länder, ein neues Regelwerk, das den Export genau dieser Technologien an Länder, die keine Mitglieder der Gruppe sind, unterbindet. Trotzdem drängen die westlichen Reaktorkonzerne Indien völlig schamlos, ihre Reaktoren zu kaufen. Ich behaupte, dass sie es deswegen tun, weil die westlichen Regierungen Milliarden von Dollar in die Entwicklung der Atomtechnologie gesteckt haben.
etc., which has been fed to their own companies like Areva. Areva, after all, is a...
Der französische Staatskonzern Areva, in den USA Westinghouse und General Electric. Sie alle haben jahrelang Subventionen erhalten.
Prosper with their commercial enterprises only if the two markets like India and China are not closed out.
Als kommerzielle Unternehmen werden sie nur prosperieren, wenn die Märkte in Indien und China offen für sie sind. China ist etwas zurückhaltender geworden, und so setzen sie ihre Hoffnung auf eine freundliche Regierung in Neu-Delhi und den indischen Markt. In dieser Situation ist es natürlich sehr hilfreich, dass die Nuclear Suppliers Group genau aus den Leuten besteht, die uns ihre Reaktoren verkaufen wollen. Ihr Kalkül? Wenn wir also Indien die Wiederaufbereitungs- und Anreicherungstechnologien verweigern, müssen sie zu uns kommen. Wir verkaufen Indien unsere Leichtwasserreaktoren und die funktionieren nur mit angereicherten Brennelementen und nichts anderes. Für eine halbe Ewigkeit, für die gesamte 60-jährige Laufzeit solcher Atomkraftwerke, muss Indien also die Kernbrennstoffe für diese Reaktoren von Areva, Westinghouse, Hitachi oder sonst wem kaufen. Wenn diese Konzerne jetzt nach Indien kommen, bedeutet das für sie konstante Einnahmen über einen Zeitraum von 60 Jahren.
Früh morgens, es fängt an zu dämmern, komme ich nach einer Nachtfahrt an der Westküste Indiens im Fischerort Nati an. Hinunter ins Dorf führt ein staubiger Weg, von dem aus die von saftig grün bewachsenen Hängen umrahmte Bucht zu sehen ist. Kleine und etwas größere Fischerboote schaukeln sanft auf dem Wasser. In der Teebude am Dorfplatz hängen Anschläge, auf denen in der Regionalsprache Marathi und mit abschreckenden Bildern von mutierten Säuglingen die schlimmsten Auswirkungen der Atomstrahlung dokumentiert sind. Der Wirt trägt ein gelbes T-Shirt, auf dem Rücken das Warnzeichen für Radioaktivität, eingearbeitet eine geballte Faust. Auf der Vorderseite steht auf Englisch: Nie mehr Tschernobyl, nie mehr Fukushima, gebt Jaitapur auf. Das überwiegend muslimisch geprägte Fischerdorf Nati mit seinen knapp 10.000 Einwohnern liegt 3 Kilometer entfernt von dem Gelände, auf dem das weltweit größte Atomkraftwerk entstehen soll.
Der französische Atomkonzern Areva will hier 6 Leichtwasserreaktoren des Typs EPR bauen, mit einer Leistung von insgesamt 10.000 Megawatt. Betreiber der Anlage wird der staatseigene Konzern NPCIL aus Indien sein. Das Gelände befindet sich in einer seismologisch kritischen Zone. Seit 1985 erschütterten mehrere Dutzend Erdbeben unterschiedlicher Stärke die Region. 1993, bei einem Erdbeben der Stärke 6,3, kamen 9.000 Menschen ums Leben. 2009 stürzte eine Brücke ein.
Auf unserem Weg zum Hafen sehen wir Frauen, die den frischen Fang in Salz einlegen. Die Meerestiere und Fische aus Nati werden im ganzen Bundesstaat Maharashtra verkauft. 400 Fischerboote, die meisten motorisiert, fahren jeden Tag raus auf See. Das Dorf lebt vom Fischfang.
Die Folgen, die der Betrieb des Atomkraftwerkes für die Lebensgrundlage der Einwohner haben wird, blieben in der Umweltverträglichkeitsprüfung unberücksichtigt. Die Umweltorganisation Greenpeace weist darauf hin, dass der Bericht zahlreiche Lücken habe. Es gibt keinen Plan zur Stilllegung der Reaktoren. Der Umgang mit dem entstehenden Atommüll ist nicht geklärt. Der Bericht bringt nicht die Radioaktivität, die beim Normalbetrieb oder bei einem Unfall austreten kann, zur Sprache. Ebenso wenig die Auswirkungen auf die Ökosysteme.
Amjad Borka lebt in Nati. Er ist Präsident der Fischervereinigung.
Im Umweltverträglichkeitsbericht stand geschrieben, dass sie ungeheuer viel Meereswasser brauchen, um die Reaktoren zu kühlen. Täglich 52 Milliarden Liter. Anschließend um 5 bis 10 Grad wärmer soll es wieder zurückgeleitet werden. Das wird das Meeresleben stark beeinflussen.
Amjad Borka zeigt mir die Werft, auf der die Boote der Fischer seit Jahrhunderten auf dieselbe traditionelle Weise gebaut werden. Knapp ein Jahr brauchen die Zimmermänner für ein 17 Meter langes Schiff, das sie mit Holzplanken, Teer und Nägeln zusammenbauen. Der Fischerpräsident kommt in Schwärmen. In nur 2 Stunden könnten 10 bis 15 Tonnen Fisch gefangen werden. Hier gäbe es die besten Fischgründe Indiens. Das Atomkraftwerk im nahen Jaitapur würde das Ende der Fischerei in Nati einläuten, befürchtet Amjad Borkar. Die Ereignisse des 18. April 2011 bildeten bisher den traurigen Höhepunkt im Konflikt zwischen dem indischen Staat und den Atomkraftgegnern aus dem Dorf Nati. Nachdem die Polizei versucht hatte, eine Anti-AKW-Demonstration zu verhindern und massenweise Demonstranten festnahm, kam es zu Auseinandersetzungen. Dorfbewohner wurden durch Schüsse teils schwer verletzt, darunter viele Jugendliche. Und der 27-jährige Tabrez Sayekar wurde von 3 Polizeikugeln getötet.
Als mein Sohn hörte, dass die Polizei einige Häuser in unserem Dorf gestürmt hat und die Frauen dort schlug, ist er zusammen mit ein paar anderen Jungen dorthin gegangen, wie so viele aus dem Dorf.
Latif Sayekar und seine Familie wohnen in einer eng bebauten, ärmlich anmutenden Siedlung in Nati.
Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Meine Schwiegertochter, meine Frau und ich. Wer kümmert sich jetzt um uns? Wie sollen wir uns ernähren?
Der Bus hat einen Zwischenstopp eingelegt. Vor den geöffneten Fenstern bieten Straßenhändler ihre Waren an. Wasser, Tee, Früchte und Gebackenes. Ich will in die Kleinstadt Penn, im Nachbardistrikt von Ratnagiri. Dort lebt Vaishali Patil, die immer wieder unter Hausarrest und Polizeibeobachtung steht, weil sie eine prominente Sprecherin der Bewegung gegen das Atomkraftwerk in Jaitapur ist. Unbehelligt von der Polizei treffen wir uns bei ihr zu Hause, einer einfachen Dreizimmerwohnung an der Hauptstraße der Kleinstadt.
Day and night they were sitting next to the TV set and watching what is happening in Fukushima.
Tag und Nacht saßen die Leute vor dem Fernsehen und sahen sich die Katastrophe von Fukushima an. Die Leute aus Jaitapur dachten, dass wenigstens jetzt die Regierung ihr Atomprogramm überdenken würde. Sie schrieben ein Memorandum, sammelten viele tausend Unterschriften, die sie schließlich dem Premierminister übergaben. Und was passierte daraufhin? Der staatliche Atomkonzern veröffentlichte eine Stellungnahme und behauptete, unsere Reaktoren wären stabil, die Technik sicher. So sicher, dass die Reaktoren sogar unbeschadet davonkämen, wenn ein Flugzeug darauf stürzen würde. Egal, was man einwendet, die Regierung veröffentlicht immer eine Stellungnahme über die hervorragende Sicherheit. Sie will dieses Atomkraftwerk mit allen Mitteln bauen.
Vaishali Patil steht in der Küche und kocht das Mittagessen für ihre schulpflichtige Tochter. Ihr fallen unzählige Aktionen des Protests und zivilen Ungehorsams ein, mit denen Atomkraftgegner sich Gehör verschaffen wollten und die nur auf taube Ohren der offiziellen Stellen gestoßen sind. Als die Bundesstaatsregierung insistierte, dass im Schulunterricht Lehrer für die Sicherheit des Atomkraftwerkes werben, kam es zu einem Streik an mehr als 90 Schulen. Der Industrieminister in Maharashtra, Narayan Rani, ein Mitglied der Kongresspartei, drohte den Gegnern im Vorfeld einer angekündigten Demonstration vor dem Baugelände in aller Öffentlichkeit.
Einige Leute wollen nicht, dass sich die Region weiterentwickelt. Diejenigen, die gegen das Projekt sind, werden möglicherweise nicht mehr in der Lage sein, nach Hause zurückzukehren. Das gilt für diese dubiosen linken Umweltschützer, die Köpfe der lokalen Bevölkerung im Interesse ausländischer Mächte mit ihren Ideen vergiften.
Schon vor den Ereignissen des 18. April 2011 hatte sich im Fischerdorf Nati viel Wut angestaut, erzählt mir Vaishali Patil.
Die Leute haben die Polizeiwache angezündet, ebenso einen Polizeibus. Sie haben Kabel herausgerissen und Computer zerstört, solche Dinge eben. Das war eine Antwort auf die staatlichen Schikanen. Sie haben uns verboten, uns zu versammeln. Wir durften nicht friedlich demonstrieren. Die Anführer der Bewegung durften nicht nach Jaitapur kommen. Der Staat hat Atomkraftgegner mit Klagen überhäuft, die auf falschen Anschuldigungen beruhten. Und als dann einer unserer Aktivisten erschossen wurde, ist die angestaute Wut ausgebrochen.
Indien bezeichnet sich gerne als die größte Demokratie der Welt. Aber gerade beim Thema Atomkraft lässt der indische Staat alle demokratischen Spielregeln außer Acht. Vaishali Patil selbst wurde eingesperrt, zusammen mit mehr als 100 Wissenschaftlern, Schriftstellern, Richtern und einem Admiral. Sie alle befanden sich auf einem friedlichen Protestmarsch nach Jaitapur. Behörden erklären ganze Regionen zum Sperrgebiet, die nur noch von Anwohnern betreten werden dürfen. Prominente Atomkraftgegner werden überwacht und abgehört. Mehr als 50.000 Atomkraftgegner sind wegen angeblich aufrührerischer Aktivitäten angeklagt, für die in Indien lebenslange Haftstrafen verhängt werden können. Gebrochen ist der Widerstand deswegen noch lange nicht. Ihre beiden Töchter, sagt Vaishali Patil, hat die staatliche Repression und die massive Polizeipräsenz vor der eigenen Haustür manchmal geängstigt. Einmal ist sie sogar von einer gedungenen Schlägerbande angegriffen worden. Vaishali Patil macht dennoch weiter und weiß sich zu helfen. Notfalls zieht sich die hinduistisch erzogene Mitvierzigerin eine muslimische Burka an, um unerkannt nach Jaitapur zu kommen. Besonderen Mut machen ihr die 2300 Bauern aus Jaitapur.
Es ist das erste Mal in der Geschichte Indiens, dass mehr als 90% der Bauern, die bereits zwangsenteignet sind, die Annahme der Kompensationszahlungen verweigern. Das Geld liegt jetzt seit mehr als 7 Jahren in den Tresoren der Regierung.
In Roha, einer Stadt zwischen Mumbai und Ratnagiri, trifft sich die neue Partei Aam Aadmi, übersetzt die Partei der einfachen Leute. Sie ist aus der Antikorruptionsbewegung in Indien hervorgegangen. Die Kundgebung in Roha hat sie gemeinsam mit den sozialen Bewegungen aus Maharashtra organisiert, die sich gegen die Vertreibung von Bauern, Fischern und Ureinwohnern durch industrielle Großprojekte zur Wehr setzen. Shahnaz Hindustani von der Kampagne Indien gegen Korruption elektrisiert die vielen tausend Teilnehmer mit seinem Sprechgesang gegen die Regierung von Manmohan Singh und gegen den Ausverkauf Indiens. Wofür haben denn unsere Vorfahren gekämpft, erinnert er die Teilnehmer der Kundgebung an das Vermächtnis der indischen Unabhängigkeit. Rund um den Kundgebungsort hängen Anti-AKW-Plakate und solche, auf denen sich die Aam Aadmi-Partei als die erste grüne Partei Indiens bezeichnet. Tatsächlich ist sie die einzige Partei, die Atomkraft aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnt. Auch aus Jaitapur sind Busse angereist und überall sieht man gelbe T-Shirts mit dem Logo der Bewegung. Praveen Gavankar ist einer der Mango-Farmer aus Jaitapur, der sich weigert, sein Land zu verkaufen, obwohl er pro Hektar umgerechnet 40.000 Euro erhalten würde. Als der hagere, von Krankheit gezeichnete Mann ans Mikrofon tritt, nimmt er noch einmal all seine Kräfte zusammen. Er schimpft auf die Regierung, die mit Hilfe eines Gesetzes, das noch aus der Kolonialzeit stammt, die Bauern enteignen will. Und er spricht auch für die Fischer in Nati, mit denen er gemeinsam gegen das Atomkraftwerk kämpft. Er hat die Behandlung seines Lungenkrebs in Mumbai unterbrochen, um zur Kundgebung zu kommen.
Ich habe Krebs und weiß nicht, wie lange ich noch leben werde. Aber solange ich kann, werde ich dafür kämpfen, dass Jaitapur nie ans Netz geht.
Die 6 Reaktoren sollen gebaut werden, bekräftigte wenige Wochen später Premier Manmohan Singh nach dem Besuch des französischen Präsidenten François Hollande in Neu-Delhi. Und auch das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft hat 2013
die grundsätzliche Bereitschaft der Bundesrepublik Deutschland zur Prüfung eines Antrages auf Gewährung einer Exportkreditgarantie signalisiert.
Sollte die Prüfung positiv ausfallen, wird mit Steuergeldern eine Bürgschaft für das Jaitapur-Projekt des Atomkonzerns Areva übernommen, für den in Deutschland knapp 6.000 Menschen arbeiten.
Hatte die Bundesregierung 2011 nicht den Ausstieg erklärt?
Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten.
We just need more and from every source. So I think it's one thing for Germany to do such a thing, but it certainly wouldn't be suitable for developing countries at all.
Wir brauchen einfach mehr Energie von jeder Quelle. Wenn Deutschland aussteigt, ist das eine Sache. Für Entwicklungsländer ist das mit Gewissheit nicht möglich. Sie können sich das nicht leisten.
Professor Ramamurthy Rajarathinam will mir gegenüber nicht jedes Restrisiko ausräumen.
Ja, es gibt Gefahren und jedes Land muss abwägen, wie viel Gefahr es auf sich nehmen kann. Von Land zu Land variieren die Einschätzungen, welchen Risiken die Bevölkerung ausgesetzt werden kann.
It's not a pleasant thing to talk about. People say, do you think an Indian life is less important than an European life?
Darüber zu reden ist keine erfreuliche Angelegenheit. Manche Leute fragen, ist denn ein indisches Menschenleben weniger wert als das eines Europäers?
Well, you can raise all these questions and thump the table. Fact of the matter is perhaps yes.
All diese Fragen kann man stellen und man kann sogar mit der Faust auf den Tisch hauen. Aber die Antwort lautet, vielleicht, ja. Das ist eine traurige Sache.
Auch Kumar Sundaram, der Anti-Atomkraft-Aktivist aus Neu-Delhi, drückt sich nicht um die Frage der Energieversorgung. Aber, sagt er, es gibt Alternativen, die auf der Hand liegen. Die Entwicklung erneuerbarer Energien werde viel weniger mit öffentlichen Mitteln gefördert als die Atomkraft, obwohl sie heute schon deutlich mehr Strom produziere.
Even if you agree to the kind of progress, you don't necessarily need to go for the nuclear option.
Sogar wenn man mit dem gängigen Fortschrittsmodell einverstanden ist, muss man nicht auf Atomenergie setzen. 10% der Energie in Indien kommen schon heute von erneuerbaren Energien. Und dieser Anteil wächst beständig. Sonnen- und Windenergie haben riesige Potenziale in Indien. Die Sonne scheint das ganze Jahr.
When we are faced with people in the cities and they ask us what is the alternative to
nuclear. Wenn uns die Leute in der Stadt fragen, was denn die Alternative zum Atomstrom sei, dann verweise ich aus praktischen Gründen auf die Verluste durch unser marodes Leitungssystem oder eben auf die erneuerbaren Energien. Aber ich denke, es geht um viel grundsätzlichere Fragen und nicht nur darum, zwischen verschiedenen Technologien zu wählen. Es geht um einen völlig anderen Lebensstil, um einen anderen Weg zu produzieren, eine andere Gesellschaft und Politik.
Nur ein zentralisiertes System der Energieversorgung garantiert den Betreiberkonzernen langfristige Gewinne. Kommunale Modelle der Selbstversorgung würden deren Profitaussichten über kurz oder lang schmälern. Genau darauf setzt Kumar Sundaram und erinnert an geschichtliche Erfahrungen.
Von Gandhis Umgang mit der Umwelt können wir viel lernen. Weniger konsumieren, die Produktion dezentralisieren, mehr Entscheidungskompetenzen auf lokaler Ebene und dem traditionellen Wissen mehr Respekt entgegenbringen. Es geht also nicht so sehr um den individuellen Konsum, auch wenn ich selbst darum bemüht bin, so wenig wie möglich zu verbrauchen, sondern als politisches Individuum sage ich, dass es dabei vor allem um den gemeinsamen Kampf mit vielen anderen Bewegungen geht, gegen diesen Wahnsinn der kapitalistischen Vetternwirtschaft.
Indien strahlt, wo die Atomindustrie noch eine Zukunft hat. Ein Feature von Dominik Müller. Sie hörten eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 2013. Es sprachen Max von Pufendorf, Nadja Schulz-Berlinghoff, Katharina Palm, Mirko Böttcher, Max Volkert-Martens, Helmut Gauss, Michael Evers und Klaus Manchen. Ton Andreas Meinitzberger. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Karin Beindorf.